Wir sind verbunden nach Potsdam. Schönen guten Tag dorthin. Und es geht um eine Solidaritätsaktion, die am Sonnabend stattgefunden hat. Oder nein, am Sonntag. Für die Eisenbahnerinnen in Potsdam und darüber hinaus. Und vielleicht erzählt sie uns, wie ihr das gemacht habt, was dort gelaufen ist und wie das aufgenommen wurde.
Ja, was haben wir gemacht? Wir haben eine kleine, kurze Solidaritätsdemonstration für die GDL-Streikenden veranstaltet, aber nicht nur für die, also das war natürlich der Kernpunkt und der Aufhänger, aber gleichzeitig auch mit den Beschäftigten des hiesigen Krankenhauses, des Bergmann-Krankenhauses, die auch seit Jahren für die Wiedereinführung oder den Wiedereinstieg in den Tarifvertrag und jetzt, nachdem die Forderung durchgesetzt wurde, für eine entsprechende Einstufung kämpfen und für bessere Arbeitsbedingungen, haben uns auch mit den Streikenden im Einzelhandel solidarisiert. Genau, und es war eine Sache, die innerhalb von 3 Tagen auf die Beine gestellt wurde. Dafür waren wir dann halt 100 Leute, die vom zentralen Platz des Stadtzentrums zum Bahnhof gezogen sind. Paar Redebeiträge sowohl von der organisierenden Gruppe, den Patientinnen gegen die kapitalistische Leitkultur, als auch den Gewerkschaften, also von den GDLern, aus dem Bergmann, von den GW-Studis und so weiter hatten. Und das Ganze, ein symbolisches Zeichen gegen die mediale Hetze und die juristischen Angriffe aufs Streikrecht, die man so gerade feststellen kann, darstellte.
Wie ist das aufgenommen worden?
Zwei Gruppen. Also einmal ist es von den Leuten, die auf der Demonstration waren, sehr gut aufgenommen worden, weil da tatsächlich Leute zusammenkamen, die selten zusammen demonstrieren. Also einmal Leute aus den verschiedenen Branchen, aus ihren Arbeitskämpfen, plus dann halt so Leute, die, sag ich jetzt mal, klassische linke Szene sind. Und die sind ja nicht allzu oft gemeinsam in der Form auf Aktionen. Und für alle Beteiligten war das eigentlich schön zu sehen, dass da Leute sind, die sie wahrnehmen, die ihre Arbeitskämpfe für legitim halten, die das unterstützen, sodass es halt da zu einer Art Gespräch und Austausch drüber kam. Und es ist auch vom Publikum, also von so Passantinnen, an denen man vorbeikam, gab es dann auch gelegentlich Äußerungen der Zustimmung und Solidarität. Was wir nicht erlebt haben, aber das mag Zufall gewesen sein, dass sich jetzt jemand abfällig geäußert hat. Aber gut, ich meine, jetzt 100 Leute, die da langziehen, anzupöbeln, ist ja jetzt auch vielleicht ein Schritt, den nicht jeder geht.
Nicht unbedingt, aber durchaus möglich. Ist die Idee entstanden?
Ich habe ja schon gesagt, das war jetzt alles sehr kurzfristig. Also ein Punkt ist, dass das Streikcafé der GDL sich hier in einem linken Kulturzentrum, das in der Nähe vom Bahnhof liegt, befindet, so dass es dadurch erstmal überhaupt Kontakt zu Leuten gab und man sich so schon mal kennenlernen und beschnuppern konnte, so dass es jetzt nicht völlig aus dem Blauen heraus und ohne Kontakt zustande kam. Und dann halt gab es beim der letzten Streikaktion vor ein paar Tagen, ein paar Wochen die Erfahrung, dass während wir da im GDL-Streikcafé saßen und uns unterhielten, Kilometer weiter in der Innenstadt eine Kundgebung von Leuten aus einem Krankenhaus in der Brandenburger Provinz stattfand, die da auch für höhere Löhne demonstriert haben und das natürlich so ein bisschen eigenartig war, oder das Gefühl für uns ein bisschen eigenartig war, dass da Sachen, die wir zusammengehörig halten, und die sich sehr ähnlich sind, in räumlicher Nähe zueinander stattfinden, ohne dass es einen Austausch unter den Beteiligten gibt. Und das halten wir auch für ein Zeichen sozusagen, oder ein Ausdruck der desaströsen Verhältnisse, in denen wir leben, dass es da also wenig Austausch, wenig organisierte Solidarität zwischen verschiedenen sozialen Kämpfen gibt. Und dann war die Idee, ja, dann versucht man mal die Leute zusammenzubringen und haben dann unsere Kontakte sowohl zu den Beschäftigten im Krankenhaus als auch zur GDL, als dann halt auch in andere Bereiche genutzt und das vorgeschlagen, und das stieß auf Wohlwollen. Und dann haben wir einen Aufruf geschrieben und gesagt, so Sonntagvormittag treffen, und dann geht's los.
Ja. praktisch machen.
Genau. Ja, und halt tatsächlich, sagen wir, waren Auslöser natürlich die also die Berichterstattung in den Medien, die ja also diesen GDL-Streik nur in Begriffen wie Wahnsinn, Irrsinn, Egoismus, Spaltung und so weiter artikuliert, also wo es fehlt eigentlich nur noch Verrat an der Volksgemeinschaft, und man halt tatsächlich den Beschäftigten da vorwirft, dass sie halt nicht im Interesse des Standortes auf ihre unmittelbaren ökonomischen Interessen verzichten. So, und ja, also es liegt uns auch jetzt fern, sag ich mal, die GDL als das neue, revolutionäre Subjekt zu verherrlichen oder zu denken, boah, das ist jetzt die große fortschrittliche Kraft am Horizont, die uns hier fehlt. Aber sondern das ist uns schon klar, das ist eine Gewerkschaft, die für die Interessen ihrer Mitglieder kämpft. Aber sag ich mal, das ja in einer strategisch bedeutenden Situation. Also das sind ja ähnlich wie, und deswegen haben wir gedacht, gehört das durchaus mit so Sachen wie Gesundheitswesen und Einzelhandel und auch Bildungswesen zusammen. Das sind die Leute, die während der Corona-Pandemie hier die Infrastruktur am Laufen gehalten haben, durchaus ja unter Risiko ihrer eigenen Gesundheit, weil sie halt nicht ins Homeoffice und die Kontaktvermeidung gegangen sind. Und den man vor ein paar Monaten noch applaudiert hat und Merci-Kistchen geschenkt hat und so weiter, und von denen man aber jetzt erwartet, dass sie sich im Interesse des großen Ganzen, also des Standortes und der Profitabilität der hiesigen Wirtschaft bescheiden mögen und die sich dagegen zur Wehr setzen. Und das ist ein Punkt, der unglaublich wichtig ist und sagen wir, das auch erfordert aus unserer Sicht, diese Arbeitskämpfe gegen alle medialen und juristischen Angriffe, die es da gerade gibt, zu verteidigen.
Ja, ein Streikcafé in einem linken Zentrum, das wäre ja ungefähr so, also es ist das Freiland, glaube ich, in Potsdam. Genau. Es wäre ungefähr so, als wenn die GDL bei der Roten Flora anfragt, ob sie dort ihr Streikcafé errichten dürften. Wie ist das zustande gekommen?
Das ist durch einen Zufall zustande gekommen. Die haben halt an verschiedenen Orten angefragt, ob sie das da machen können, und denen ist überall ein mehr oder weniger deutliches Nein entgegengeschallt, und irgendwann auf ihrer Liste der Orte, die es halt so gibt, die so eine Infrastruktur und Platz und so weiter, was man da so halt braucht, haben, relativ weit unten stand auch das Freiland, und da haben sie dann sich gemeldet, und dann ja, wurde Ja gesagt. Und das ist ein Zufall, ja, aber ich meine, so, und sag ich mal, dieser Zufall sagt ja vielleicht auch was aus, ja, irgendwie darüber, wie Tatsächlich wenig erstmal die irgendwie, was weiß ich, so eine Bewegungslinke für Leute, die in aktiven Arbeitskämpfen stehen, auf dem Schirm ist als möglicher Bündnispartner. Aber ich meine, es braucht halt diese Zufälle manchmal auch irgendwie, damit man sich kennenlernt und damit man ins Gespräch kommt und was zusammen machen kann.
Ja, das, was du beschrieben hast an medialer Hetze gegen die GDL und die Leute, die für die GDL in der Öffentlichkeit stehen, hat ja auch so eine gewisse Tradition in Deutschland. Vaterlandsverrat und solche Dinge sind schnell ja auch mit im Gespräch oder als Parole rausgehauen. Und jetzt so eine linke Szene, die so ein bisschen vielleicht eher abgeschottet in einem Projekt vor sich hin werkelt, hat ja unendlich viele solcher Erfahrungen auch. Wir dürfen jetzt mal aktuell an den sogenannten Fall Lina erinnern. Da kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz super spannender Austausch auch ist, der sich dann dort entwickelt.
Ja, ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht, sondern es ist tatsächlich erstmal überhaupt ein Austausch, sag ich mal, auf der Ebene des sich Beschnupperns, sag ich mal, des Feststellens, wer seid ihr denn, was macht ihr denn, was könnt ihr denn? Ja, das ist natürlich halt auch relativ wichtig, also was hinzukriegen, also nicht nur, also ich sag jetzt mal, verbale Solidarisierung und zu sagen, ja, das ist, wir finden das auch doof, und ein Verständnis für die Situation zu haben, und ich muss sagen, ich finde es eigentlich fast eher enttäuschend, also dass durchaus in weiten Teilen der Linken halt kein Verständnis oder für die Wichtigkeit dieser Situation gegeben ist und halt irgendwie die Erfahrung des eigenen Erlebens mit solchen medialen und juristischen Angriffen an der Stelle nicht dazu führt, bestimmte Sachen zu hinterfragen, sondern dass man da teilweise auch so Sachen nachplappert, wie ja von wegen hier die gut bezahlten Lokomotivführer, die jetzt ganz egoistisch sich nur um ihre eigenen Interessen kümmern. Da gibt es so zwei Seiten, ja, also auf der einen Seite sozusagen, glaube ich, und das ist jetzt unsere punktuelle Erfahrung, durchaus ein Haufen Leute, die den Fakt, dass sich da Leute mal selbstbewusst wehren und nicht von Anfang an zurückstecken und bitte, bitte und falls es möglich ist und nur wenn es wirklich gar nicht und so weiter, ja, sondern die selbstbewusst sagen, so, das wollen wir und das versuchen wir mit unseren Mitteln durchzusetzen, dass das Leuten Mut macht und Leute auch inspiriert, aber dass sozusagen dieses Gefühl der diese positive Einstellung quasi nicht organisiert ist oder sich nicht in Aktionen niederschlägt, sondern individuelles Empfinden bleibt, und auf der anderen Seite, dass halt in weiten Teilen politischer und lebensweltlicher Zusammenhänge, die sich irgendwie als links verorten, andererseits das, was hier gerade passiert, nicht reflektiert wird, nicht in Beziehung gesetzt wird zum eigenen Erleben. Das sind so zwei Seiten der Situation, die man vielleicht punktuell mit so einer Aktion, wie wir sie jetzt hier Sonntag gemacht haben, aufbrechen kann.
Ich glaube, das ist ein Beispiel, was bundesweit überall ankommen sollte, wo ich die Hoffnung habe, dass Leute vielleicht auch aus ihren Zusammenhängen mal rausgehen, Schritt vor die Haustür sozusagen setzen und sich zum Beispiel zu den Streikposten der Streikenden begeben. Und das betrifft ja auch den Vivantes-Streik in Berlin. Ich weiß nicht, ob die Leute von dem Krankenhaus, die mit euch unterwegs waren, auch im Streik sind.
Nee, die sind derzeit nicht im Streik. Das ist halt ein anderes Unternehmen. Ja, das sagen wir mal, ein bisschen andere Ausgangslage, ein bisschen andere Kampfsituation. Aber natürlich war der Vivantes-Streik irgendwie auch in den Diskussionen eine große Bezugsgruppe, weil ja auch da zu sehen war, dass in dem Moment, wo Beschäftigte halt in so einem infrastrukturell wichtigen Bereich sagen, so jetzt reicht's, jetzt gehen wir in den Arbeitskampf, sowohl ja der mediale Vorwurf hier, irgendwie, da werden jetzt, ihr lasst die Patienten im Stich, und andererseits halt auch der juristische Angriff stattfindet. So irgendwie. Und das war natürlich ein Punkt, der ganz wichtig in der Diskussion ist und wichtig im Erleben und wo halt auch nochmal deutlich wird, wie verquer sozusagen dieser Vorwurf an die Beschäftigten, egal jetzt in welcher Branche, des Egoismus und des im Stichlassens der Kunden, wenn man so will, ist, weil die Bedingungen in Krankenhäusern auch für Patientinnen sich dramatisch verschlechtert haben über die Jahre, dass man von der Qualität der Behandlung, des Aufenthaltsqualität und so weiter, dass das alles extrem prekär ist. Das ist ja das Eigentliche im Stichlassen der Menschen, die sozusagen auf diese Leistung angewiesen sind. Und das haben nicht die Beschäftigten zu verantworten. Ja, und das ist sozusagen das, dass der Skandal des schlechten Service, wenn man das mal so fassen will, sowohl bei im Pflegebereich als auch jetzt meinetwegen im Eisenbahnwesen auf die Beschäftigten projiziert wird, die sagen, ey, jetzt reicht's mal, und dass das in weiten Teilen möglich ist, zeigt ja auch, wie verquer die Debatte ist. Und eine Linke, ich kann ja nachvollziehen, sozusagen, dass man Organisationen wie der GDL gegenüber aus eine gewisse Skepsis hat, ja, und dem Funktionärsapparat, der Struktur und so weiter. Das ist ja alles auch nicht unberechtigt. Aber sag ich mal, sich die Diskussion anzugucken, um die es jetzt geht, ja, und klar zu haben, also wenn man an der Stelle das nicht schafft, sozusagen dieser Hetze was entgegenzusetzen und halt auch in der gesellschaftlichen Debatte, im öffentlichen Bewusstsein, dann braucht man nie wieder über kulturelle Hegemonie oder ähnliche Sachen reden, ja, über gesellschaftliche Stimmungen, die man drehen will, sondern das ist der Punkt, wo es darauf ankommt. Und deswegen müssen aus unserer Sicht eigentlich alle Leute, die irgendwie ein Interesse haben, die bevorstehenden und schon angefangenen sozialen Angriffe, die mit dieser Corona-Situation begründet werden oder sich aus der ergeben, zurückzuweisen, schon aus Eigeninteresse eigentlich sich zu diesem Streik verhalten.
Ja, man fragt sich so ein bisschen. Eigentlich war das mal, wie soll man sagen, so ein Grundessential einer revolutionären Linken, des Streiks ein wichtiges Verteidigungsmittel und vielleicht auch ein Angriffsmittel sind und dass die Solidarisierung da ganz zentral ist. Und heute findet das alles so ein bisschen nebeneinander statt, irgendwie so ein bisschen verdrängt, auch jenseits der kulturellen Praktiken und Praxen. Das finde ich, das Beispiel, was ihr da in Potsdam gesetzt habt, nochmal einen ganz anderen Blick wieder neu auch möglich machen kann, ist meine Schlussfolgerung, als ich davon gehört habe.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich weiß nicht, ob die es gibt seit einer Weile, was weiß ich, diese ganzen Diskussionen um Klassenpolitik und Verhältnis zur Klasse und ich sag mal so, da wird viel Papier vollgeschrieben und da sind natürlich auch irgendwie, was weiß ich, so Bruchstücke, Reste der postautonomen Linken, die irgendwie nach Sinn und Existenzbegründung suchen, unterwegs und so weiter. Ich würde sagen, jetzt unsere Erfahrung ist, es ist nicht so schwer, miteinander ins Gespräch zu kommen, sozusagen. Man, ja, irgendwie klar, man braucht so, also wenn man den richtigen Zeitpunkt hat. Natürlich, irgendwie, es gibt, was weiß ich, wenn jetzt dieser GDL-Streik nicht gewesen wäre, wenn nicht, sag ich mal, die Kämpfe hier im Krankenhaus, die in der Stadtgesellschaft schon eine gewisse Rolle spielen, jetzt schon eine Weile gehen würden und so weiter und das darüber so, dann wäre das natürlich ein bisschen eigenartig, ja, wenn wir bei der GDL geklingelt hätten und gesagt hätten, hallo, wir wollen was mit euch machen, dann hätten die vielleicht, wahrscheinlich sehr, sehr seltsam geguckt und gesagt, naja, ja, was wollt ihr denn? Seid ihr Lokführer? Nee, danke. Aber das ist jetzt halt nicht die Situation und ich glaube, ja, das ist halt natürlich auch ein Punkt von politischen Agieren, dass man verstehen muss, in welcher Situation befindet man sich, was passiert denn aktuell gerade und ja, irgendwie welche Möglichkeiten ergeben sich dann halt auch daraus und dann versucht man, die zu nutzen und das kann klappen oder nicht klappen, aber ja, sozusagen es ist nicht so, dass es nie klappt und so weiter, sondern man ist ja halt auch ein bisschen dafür verantwortlich, sich den richtigen Moment und das richtige Vorgehen zu überlegen.
Ein zentraler Punkt in dieser Auseinandersetzung ist das sogenannte Tarifeinheitsgesetz. Das wurde meiner Erinnerung nach 2015 geschaffen und damals ging es um die Schwächung bis hin zur Zerschlagung der GDL, die frecherweise auch damals schon einen erfolgreichen Streik hatte. Und das deutet insgesamt darauf hin, dass dieser Streik noch längst nicht auf seinem Höhepunkt angekommen ist, sondern dass es heftig weitergehen wird, auch mit den Angriffen auf die GDL. Das wollte ich nur mal so nebenbei nochmal mit einfließen lassen.
Damit. Ja, nee, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, halt auch, also auch das ist ja ein Punkt, ja, irgendwie, wir kennen in Deutschland eine sehr abstrakte, theoretische Debatte um den politischen Streik, ja, irgendwie, es gibt, was weiß ich, so, keine Ahnung, im Gewerkschaftsflügel der Linkspartei und in so ein bisschen, was weiß ich, in so einem gewerkschaftlich, arbeitsrechtlich inspiriertem akademischen Umfeld auch wird immer alle paar Jahre irgendwie mal die Forderung erhoben, sozusagen jetzt endlich mal den politischen Streik zu legalisieren in Deutschland. Und das ist eine sehr trockene und fruchtlose Debatte, weil sag mal, entweder wird der politische Streik geführt, mit einem gewissen Rückhalt, dann, sag ich mal, ändert sich allein dadurch die rechtliche Lage oder er wird halt nicht geführt und dann ist jede Gesetzesform auch ja nur symbolisches Recht. Und schon deswegen ist es halt wichtig, sich diesen Streik hier anzugucken, ja, also weil da durchaus in dieser Auseinandersetzung eventuell Grenzen überschritten werden, die dieses sozialpartnerschaftliche Element des wir machen mal ein bisschen Warnstreik und dann wird geschlichtet und gesprochen und es gibt einen Kompromiss, der der Arbeitgeberseite nicht wehtut, überschreitet. Oder zumindest das Potenzial hat zu überschreiten. Und dass man sich halt auch mal klar, also sich mal angucken muss. Also ich glaube sozusagen, die doch im Großen und Ganzen Nichtreaktion weiter Teile der bundesdeutschen Linken auf diesen Streik zeigt ja eher, was für romantisierte und illusorische Vorstellungen man von diesen Begrifflichkeiten, ja, politischer Streik, Arbeitskampf und so weiter hat und immer denkt, da muss irgendwas im leuchtenden Morgenschein der Revolution, ja, irgendwie von hundertprozentig überzeugten, reflektierten Leuten mit dem Programm und so weiter, was von Anfang an steht, durchgeführt werden und nicht sieht, dass es halt auch Entwicklungen sind, in denen sich Leute entwickeln, in denen sich Kampfformen entwickeln und in denen sich die gesellschaftliche Situation entwickelt. So, und irgendwie ist es, gibt ja irgendwo bei Lenin das viel kritisierte Diktum, dass die Arbeiterklasse spontan nur gewerkschaftliches Bewusstsein habe. Man muss jetzt einfach, kann, wenn man so will, auf die heutige Situation gucken und sagen, naja, aber vielleicht hat sie damit, also zumindest an dem Punkt, einen klareren Blick auf die Diskussion als eine Linke, die sich für Ausweis des guten, wahren und politisch richtigen hält.
Ich glaube, wir wären ganz woanders, wenn die Arbeiterklasse in den letzten 30 Jahren mal sowas wie gewerkschaftliches Bewusstsein überhaupt noch bewahrt hätte.
Ja, ich sag ja an diesem Punkt. Also genau, also das ist also das nur schon das Aufleuchten eines Hauches von gewerkschaftlichem, also ja, irgendwie, also wie gesagt, ich will ja nichts verherrlichen, aber es zeigt eher, in was für tristen Verhältnissen wir leben, wenn sozusagen ein Punkt, an dem mal irgendwie gewerkschaftliches Bewusstsein tatsächlich artikuliert und gelebt wird, in der Form verstanden und gehasst wird. Wie ist
Du bist schon noch am Start, ja?
Ja, ich, hier war gerade,
hört ja. Sich so an, als liefe dort ein Hektograph im Hintergrund, mit dem Flugblätter abgezogen wurden, wie es zu der Zeit...
Hier klapperte nur ein Gestell.
Wie es zu der Zeit der Entstehung des gewerkschaftlichen Bewusstseins sozusagen Standard war. Kannst du noch solche Maschinen?
Ja. Habe ich noch gesehen. Aber auch eher museal.
Die Entwicklung ging sehr schnell der Technik und auch das hat was mit gewerkschaftlichem und Klassenbewusstsein zu tun, denke ich. Aber das ist ein großes anderes Thema für den heutigen Tag, nicht bearbeitbar. Was ich aber empfehlen wollte an dieser Stelle, den Roman Die Mutter oder Mutter von Gorki. Der sozusagen genau in dieses Zentrum geht, aus den sozialen Verhältnissen heraus, Klassenbewusstsein, sozusagen spontanes Klassenbewusstsein und ich nenne das jetzt mal studiertes Bewusstsein, zusammenzubringen und ineinander zu verschachteln. Ein sehr, sehr lohnenswertes Buch. Wenn die Verhältnisse so weitergehen, dann sind wir nicht nur bei Verhältnissen, denen die Streikenden im britischen Bergarbeiterstreik unterworfen waren, sondern jenen aus der Zeit, in denen dieser Roman handelt. Und auch das ist ja zentral bei allem solidarischen Verhalten und Handeln. Es geht um gemeinsame Interessen und die dann überhaupt erstmal sichtbar zu machen und das Verschüttete daran freizulegen. Das ist, glaube ich, mit der Potsdamer Aktion gelungen.
Naja, und ich sag mal so, irgendwie, das ist ja vielleicht halt auch das Einzige, also, man als Linke, die selber über keine gesellschaftlichen Machtmittel mehr verfügt, noch machen kann, sozusagen die eigenen Möglichkeiten, ja, des Leute zusammenzubringen, miteinander zu diskutieren, einen Austausch vorzuschlagen, ja, klar, irgendwie, oder zu initiieren, das klappt, muss nicht immer klappen, so. Ideen in die Runde zu werfen, sich über das Verständnis der Situation zu, auszutauschen. So, das ist also das ist das, was man halt noch machen kann. Und wenn man sich dem realistisch stellt, dann sag mal, kann man damit vielleicht halt auch durchaus was was anfangen.
Jo. Wie soll es weitergehen dort bei euch in Potsdam? Das wird ja nicht als Event, sondern als strategischer Moment zu betrachten sein, denke ich.
Ja, ne, das werden wir mal gucken. Also ich meine, wie sich hat natürlich auch immer was mit Kapazitäten und Leuten und so weiter zu tun. Auf jeden Fall hat es hier, glaube ich, Begegnungen jetzt erstmal gegeben an der Stelle, die nicht in 3 Wochen schon vergessen sind und auch ein paar Leute auf allen Seiten irgendwie beeinflussen wird und mal gucken, was wir damit machen. Das hängt natürlich halt davon ab, wie sie auch Dinge weitergehen. So. Einen großen Plan gibt es da nicht, sondern wie heißt es so schön? Fragen schreiten wir voran.
Ja, ich hätte hier einen unverschämten Vorschlag aus Hamburg ins Spiel zu bringen. Nämlich, dass nach Potsdam in das Freiland im Kontakt mit allen Beteiligten die Köpi-Wagenplatz-Leute mal auflaufen und eingeladen werden und auch dieser Versuch des Ausschlusses von Lebensformen, der sich dort drin auch wiederfindet, mit eingebracht wird in diese Auseinandersetzung. Das ist aber nur so ein Gedanke hier am Rande mit Blick auf weitere Felder, in denen zentrale Auseinandersetzungen zu führen wären.
Ja, wir gucken mal, aber ein paar Sachen können wir auch den Genossen in Berlin überlassen. Also wie gesagt, irgendwie, ich meine...
Und da schimmert aber so ein gewisser, wie soll man sagen, Kiez, Konflikt ist vielleicht zu groß,
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe es deswegen ins Gespräch gebracht, weil der Jingle dazu gleich hier mit eingespielt werden soll. Und gerade unter dem Gesichtspunkt der Verknüpfung und Verbindung von sozialen Kämpfen.
Auf jeden Fall werden wir irgendwie, denke ich mal, auch wieder, wenn es in Berlin dazu Sachen gibt, auch Leute auch aus Potsdam nach Berlin fahren, um die Köpi-Leute zu unterstützen.
Ja. Ich wollte vielleicht nochmal fragen, ob es noch so einen zusammenfassenden letzten Satz geben soll. Aber.
Das Einzige ist, also Falls jemand sowas probieren will, also wir haben eine gute Erfahrung gemacht, irgendwie die, sag mal, es ist, wir fanden es erstaunlich einfach, jetzt ins Gespräch zu kommen mit den Leuten hier, auch über ihr Erleben und, sag mal, sind auch auf, ja, eine, also es war quasi auch so ein bisschen positive Überraschung, glaube ich, dass Leute irgendwie gesagt haben, wir machen das jetzt mal und probieren das für viele Beteiligten. Und also ich kann da nur dazu raten, diesen Versuch auch zu tun, zu gehen. Genau.
Ja, mal sehen, was sich an anderen Orten dazu vielleicht auch an Initiativen ergibt. Besonders auch hier in Hamburg. Großen Dank für das Erzählte, für die Erzählung, sagen wir mal, und für dieses hoffentlich motivierende, damit verbundene Moment dir und euch nach Potsdam.
Ja, vielen Dank und viele Grüße nach Hamburg.
Dankeschön. Zurück auch die Grüße. Jo, und wir werden das ins Internet stellen, sodass ich das auch bundesweit dann verbreiten kann.